Es war ermutigend zu hören, dass heute Morgen doch einige Geschwister mehr gebetet haben als gestern. Aber als ich heute Morgen dann hier zur Gebetsstunde auch mit dem Bruder kam, dachte ich, so wenige Autos auf dem Parkplatz, und dann habe ich mal so kurz die Geschwister jetzt gezählt, die so am Anfang hier waren. Das waren so an die 20 zur Gebetsstunde. Nachher kamen noch mehr dazu. Aber die Geschwister, die die Möglichkeit haben, keine kleine Kinder zu Hause haben, die sollten doch immer wieder bemüht sein, im Haus Gottes zu sein, wenn zusammen gebetet wird. Dazu möchte ich euch auch ermutigen, denn das Gebet ist doch so wichtig für die Gemeinde, für die Geschwister im Einzelnen. Und so sind wir in diesen Tagen zusammengekommen, um auch manche Themen anzusprechen, die man so in Gottesdiensten in der Weise nicht behandelt. Und in dieser Morgenstunde will ich das Thema auch hier behandeln: Konfliktlösung in der Ehe. Und ich lese hier einmal aus den Sprüchen, Kapitel 25, Vers 11. Der weise Salomo sagt: Ein Wort geredet zu seiner Zeit ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Sicherlich habt ihr das Wort auch schon mal gelesen. Mir ist es wichtig, schon immer wichtig gewesen, dieses Wort. Ein Wort geredet zu seiner Zeit, nicht irgendwann. Und dieses Wort, das ist von großer Bedeutung. Und will man eine gute Kommunikation, also Verständigung haben, eine gute Verständigung in der Ehe haben, dann muss man eine gute Verständigung und gute Gemeinschaft mit Gott haben. Das haben wir schon mit anderen Worten hier gehört in den Stunden, die wir hatten, dass man diese Gemeinschaft miteinander pflegt und vor allen Dingen mit Gott. Es gibt in christlichen Ehen Meinungsverschiedenheiten. Und wenn mein Thema auch lautet Konfliktlösung in der Ehe, dann will ich mal vorlesen, was der Duden über Konflikt sagt. Da steht Folgendes: Durch das Aufeinanderprallen widerstreitender Auffassungen, Interessen oder Ähnliches entstandene schwierige Situation, die zum Zerwürfnis führen kann. Also führen kann, muss nicht. Und dann gibt es sinnverwandte Worte, also Synonyme dafür, für Konflikt, und zwar Auseinandersetzung, Spannung, Uneinigkeit, Verstimmung und im schlimmsten Falle Streit. Das ist das, was der Duden über Konflikt sagt. Aber um eine Verstimmung zu beheben, muss man miteinander reden, oder wäre es günstig, dass man miteinander spricht. Und wenn man miteinander sprechen möchte, dann stellt sich immer noch die Frage: Wie spreche ich mit meinem Ehepartner? Wann spreche ich? Oder ist es vielleicht das Günstigste, erstmal ganz stille zu sein? Das müssen wir selbst empfinden aus der Situation, die dann vielleicht zustande gekommen ist. Weiter sagt Salomo in den Sprüchen 24, Vers 26: Eine richtige Antwort ist wie ein lieblicher Kuss. Was das Letzte bedeutet, wissen wir. Und das Erste, die liebliche Antwort, das ist auch ganz wichtig. Manchmal, wenn so eine kleine Differenz auftritt, eine Meinungsverschiedenheit, der eine sagt was und der andere kann nicht stille schweigen und spricht im Übereifer. Und da kommt oft nicht so die richtige Antwort heraus oder dabei wird nicht so gesprochen, wie es sein müsste, manchmal unüberlegt und auch nicht ganz logisch vielleicht in manchen Fällen. Und deshalb eine richtige Antwort ist wie ein lieblicher Kuss. Nun dachte ich, vielleicht nennt ihr mal so alltägliche Dinge, die zu Konflikten führen können, die ihr vielleicht nicht bei euch unbedingt gesehen habt oder bemerkt habt, vielleicht auch bei anderen, wenn man mal zu Gast ist oder man Gäste hat. Da kommen ja auch manche Gespräche zustande. Vielleicht möchtet ihr mal ein paar Punkte so aus der Mitte nennen. Ich habe mir hier auch einige aufgeschrieben. Was kann zu Konflikten in der Ehe führen? Welche Umstände? Ja, und den Punkt habe ich auch. Kindererziehung kommen wir darauf zu sprechen. Das ist oft ein Punkt, der, denke ich, öfters zu Meinungsverschiedenheiten führen kann. Genau. Wenn die zum zehnten Mal vorkommt, wollte ich auch kurz was zu erwähnen. Also vielleicht nehme ich das mal vorweg. Vielleicht wiederhole ich es nachher auch nochmal. Also wenn eine Sache einmalig vorkommt und sie uns nicht gefällt, Augen zu und abwarten. Ob das wirklich mal eine Ausnahme ist und nicht gleich was sagen. Das muss nicht sein. Ja, auch ein Punkt, der oft Fragen aufwirft und unbeantwortet lässt. Ja, da habe ich mal etwas gelesen, da gab jemand den Rat, auch wenn man ein krankes Kind hat, das sollte man nicht verwöhnen. Der Gedanke blieb eigentlich auch bei mir sitzen. Dann nimmt man selbstverständlich mehr Rücksicht, wenn ein Kind krank ist, zu wenigstens für ein paar Tage, aber wenn es lange Zeit krank ist, war so dieser Rat, aufpassen, dass man das nicht verwöhnt aufgrund der Krankheit. Ja, unterschiedliche Sichtweise auf die gleiche Sache. Ach, dass einer den anderen so ein bisschen stichelt, ja. Das ist auch wichtig. Ich habe da eine neue Bibelübersetzung und da habe ich heute Morgen nochmal gelesen, 1. Korinther 13, dass die Liebe auch das Taktgefühl nicht verletzt. Ist für mich persönlich auch wichtig geworden, dass man darauf achtet, eben diese, manchmal nicht böse, aber doch so der dazu neigende Mensch, den anderen manchmal so ein bisschen stichelt. Und dann sollte man beten, dass Gott Kraft gibt, dass man das persönlich abstellt. Gut, wir haben einiges gehört, also Dinge, die zu Konflikten führen können, die können durch Worte hervorkommen oder auch durch Taten. Manch einer spricht manchmal zu viel und der könnte sich bemühen, mehr Stille zu schweigen. Dadurch würden dann auch Konflikte vermieden werden können. Ja, ich habe jetzt hier als Beispiel Nummer 1, wenn der Ehemann vielleicht unordentlich ist und manches oder vieles liegen lässt, und die Frau mag das nicht mit ansehen, die räumt das weg. Ich glaube, mein Schwiegervater hat schon manchmal gesagt, naja, das ist wohl dem Ordnungssinn meiner Frau zum Opfer gefallen. Er findet das nicht mehr. So kann es dann passieren. Also, ihr Brüder, räumt eure Sachen selbst weg, dann wisst ihr immer, wo es liegt. Das ist immer ganz gut. Dann die Kindererziehung, die wurde angesprochen. Einer ist streng, der andere lässt mehr oder zu viel durchgehen. Das variiert. Manchmal ist die Frau strenger, manchmal der Bruder, der Ehemann. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass in der Kindererziehung die Liebe und Strenge im Gleichgewicht ist. Allgemein, empfinde ich, neigt die Zeit dazu, den Kindern zu viel durchgehen zu lassen und dass manchmal mehr Konsequenz bei den Eltern sein sollte in der Kindererziehung. Und wir wollen nicht vergessen, es heißt noch immer erziehen und nicht verziehen. Das wollen wir gut merken und auch, das wurde ja schon angesprochen, wenn es Probleme gibt oder auch in der Kindererziehung, dass man das unter den Eltern abspricht und nicht vor den Kindern diskutiert und dass auch die Kinder merken, dass man doch an einem Strang zieht. Und man sollte es nicht unterschätzen, dass vielleicht schon, will ich mal sagen, auch Zweijährige, die merken, die Mama, die sagt meistens, ja, der Papa, der ist streng, also will ich was, hin zur Mama oder vielleicht auch andersherum, dass man sich den Elternteil aussucht, der gutmütig ist, zu gutmütig, zu viel nachgibt. Und da sollte aber auch, wenn das Problem angesprochen wird, es sollte behoben werden. Und ich sage immer, die Kindererziehung ist so viel einfacher, wenn man schon von klein an anfängt, mehr Konsequenz zu beweisen, auch die nötige Strenge walten lässt, denn wann sollen denn die Kinder lernen, gehorsam zu sein und zu tun, was man ihnen sagt? Ich weiß von einem Fall, dann war es so, dass die Kinder bei der Großmutter so pariert haben, aber bei den Eltern nicht. Das ist nicht in Ordnung, ihr Lieben. Und die Mutter oder die Eltern haben die Erziehung einfach vernachlässigt. Und bei der Großmutter komischerweise, dann konnten sie gehorsam sein. So sollte es nicht sein. Ihr Eltern seid dafür zuständig, für eine gute christliche Erziehung und nicht euer Vater oder eure Eltern. Jetzt mag sicherlich die Frau es immer ganz gerne haben, wenn der Mann ordentlich und nicht nachlässig gekleidet ist. Also ich frage dann auch meine Frau, komm mal gucken, was soll ich mitnehmen, damit ich das zueinander passt. Ich muss sagen, ich bin von Kindheit an nicht so erzogen worden und mir liegt es auch nicht so unbedingt dazu zu schauen, die Farben passen zueinander und so weiter. Dann habe ich es mit den Jahren gelernt, zuerst zu schauen, dass ich durch die Endkontrolle durchkomme. Und wir hatten ein altes Prediger-Ehepaar bei uns und dann habe ich das auch so gesagt von der Endkontrolle und so, dass meine Frau dann manchmal noch einen Blick drauf wirft. Da sagt die Schwester zum Bruder, davon kannst du noch lernen. Also dass man auch hier mal drauf achtet oder auch ja, den Wünschen nachkommt. Das ist ja nichts Schlimmes, wenn man auch da mal nachfragt. Jüngere Ehepartner, vielleicht Brüder, empfinden das vielleicht so ein bisschen als Bevormundung und da muss man sich dann auch zusammenleben und denke einfach dran, deine Frau meint es gut, die möchte eben nur, dass du schick aussiehst und auch nicht nachlässig erscheinst, so ist das auch zu beachten. Andererseits mag der Mann sich nicht so trauen, vielleicht seiner Frau auch mal was zu sagen, wenn sie nicht so keusch gekleidet ist oder die Röcke einfach zu kurz sind und der Mann im Stillen eigentlich viel mehr Wert darauf legt, dass es anders sein sollte. Vielleicht darf ich das dann hier an der Stelle mal sagen, dann meine ich doch, einen wirklich geistlichen, gesinnten Mann wird es nicht gefallen, wenn die Frau zu kurze Röcke anhat und wenn man vielleicht noch zu Gast ist, sich nicht so setzt, wie sich eine Dame oder Frau hinsetzen sollte. Ja, das kann unangenehme Gefühle bei dem Ehemann hervorrufen und manche Röcke haben eine solche Länge, wo ich sagen würde, für Nachthemd ist es ganz in Ordnung, aber nicht für die Öffentlichkeit und noch weniger für den Gottesdienst. Gottes Wort lehrt uns, keusch zu sein und Jakobus sagt, die Weisheit von oben herab lässt sich sagen. Und wenn nun auch der Mann das ein oder andere ausspricht, darauf hinweist, dann ist es auch wichtig, dass die Frau das zu Herzen nimmt und denn sie soll ja ihrem Mann gefallen, nicht anderen. Und deshalb wollen wir auch darauf achten, dass auch diesbezüglich biblisch gehandelt wird. Manche Probleme, habe ich schon gesagt, kommen durch zu viele Worte, aber es können auch Probleme auftreten durch mangelnde Absprache, also durch zu wenig Worte. Nur ein Beispiel, wenn jetzt in der Familie ein Auto zur Verfügung steht, jetzt haben wir den Vorteil, bei uns sind die Schwiegereltern, die brauchen das Auto auch nicht immer, aber wenn ich jetzt Gemeindebesuche machen will oder so, dann sage ich so, dann habe ich um den und den oder um der und der Uhrzeit einen Termin, dann brauche ich das Auto und dann will ich da oder dorthin fahren. Ja, und dann will die Frau vielleicht auch wohin fahren. Und dann ist es so wichtig, wenn man vorher diese Tagesplanung auch abspricht und dass man einander weiß, so der ist da oder wenn ich auch das Haus verlasse, ist es eigentlich für mich normal, wer noch zu Hause ist, dann melde ich mich ab und sage so, ich bin jetzt mit dem Fahrrad zur Stadt und ungefähr in einer Stunde komme ich wieder. Und dass man nicht einfach wegfährt und niemand weiß, wo der Mann ist, keiner weiß, wo die Frau ist. Nun haben ja heute viele die Handys, dann ruft man mal an, das ist der Vorteil. Aber wie auch immer, diese Absprache, die ist wichtig. Das kann auch Probleme hervorrufen, wenn meine Frau und ich früher mal zur Stadt fuhren. Ich wollte nicht unbedingt Kleider mit anschauen, ich wollte was anderes ansehen. Dann haben wir gesagt, so um 14 Uhr treffen wir uns bei C&A im Eingang oder sonst irgendwo. Und wenn du dann nicht da bist, halbe Stunde später noch einmal. Dass man dann wusste, so wir treffen uns dann da und dort. Und dass auch die Absprache ist, dass nicht einer nicht weiß, wo der andere ist und dass dann alles so ungewiss ist, man sucht sich gegenseitig oder weiß gar nicht, wo der andere hingefahren ist, er meldet sich nicht ab. So ist auch das manchmal ein Punkt, der zu Problemen führen kann. Damit verbunden ist es wichtig, dass wir auch die Zeit einhalten, wenn wir etwas absprechen und schauen, dass der eine wie der andere pünktlich ist und man den anderen nicht, wer weiß wie lange, warten lässt. Das kann auch wieder Probleme vermeiden. Die finanzielle Seite wurde angesprochen, die Frage, was wird angeschafft und dergleichen mehr. Da habe ich mal gelesen, dass in den ersten 30 Lebensjahren oder 40 Lebensjahren oder in der ersten Lebenshälfte vielleicht, der Mann oft sparsamer ist und die Frau dazu neigt, mehr Geld auszugeben und in der zweiten Lebenshälfte vertauscht sich die Situation. Dann wird der Mann so ein bisschen mehr freigebiger und die Frau neigt dazu, ein bisschen mehr dazu zu sorgen, dass Geld gespart oder zurückgelegt wird. Wie dem auch immer sei, es ist wichtig, dass man hier die Sachen beidseitig abspricht und ich persönlich meine auch, es ist nicht in Ordnung, wenn der Mann jetzt sagt, nur ich gehe arbeiten, ich bestimme darüber, wie das Geld ausgegeben wird. Könnte man theoretisch sagen, dann passt du doch die Kinder auf, dann lass die Frau arbeiten gehen, dann bestimmt sie darüber. Aber das ist jetzt nur so Theorie. Es ist verschieden in der Ehe und ich meine immer, der die bessere Qualität hat, vielleicht mit finanziellen Mitteln umzugehen, der sollte sich drum kümmern. Es ist mal der Mann, mal die Frau, aber dass es vor allen Dingen in Einigkeit geschieht, das ist wichtig und mit einer gewissen Absprache. Ein anderes Problem kann sein, dass sich der eine oder andere oft in Sachen des anderen hinein mischt, die ihm einfach nichts angehen. Zum Beispiel in der Küchenarbeit, dass der Mann kaum Ahnung hat von Kochen und so weiter, aber er meint, er müsste da und dort mal der Frau Hinweise geben oder vielleicht Vorschriften machen. Da wäre es besser, wenn man dann stille bliebe. Manche Männer kochen aber doch gerne, aber da kam dann mal so ein Ausspruch von der Ehefrau, ja, wenn der Mann kocht, dann ist immer so ein Berg Geschirr da. Wahrscheinlich kommt die Frau mit weniger Töpfe aus oder so beim Kochen und was sie da immer zubereitet. Und aus der Aussage kam so der Punkt hervor, ja, ihr gefällt das nicht. Dann hat sie den ganzen Abwasch, weil der Mann da kocht, und das ist ja dann auch Arbeit. Welchen Rat würdet ihr denn jetzt geben in solchem Fall? Genau, habe ich auch gedacht, wenn der Ehemann so viel Geschirr anwirkt, dann soll er vielleicht auch selbst abwaschen, dann geht man auch hier wieder einen Konflikt aus dem Weg. Achte in deiner Ehe auf unausgesprochene Anzeichen deines Ehepartners. Manche sind nicht so offen, dass sie immer gleich ihre Probleme mitteilen und tragen den Kummer still in ihrem Herzen. Leidensstille vielleicht auch ein wenig. Und in solch einer Situation kam ja auch die Hanna. Wer war das überhaupt, die Hanna? Ja, die Mutter von Samuel. Wir wollen das mal aufschlagen im 1. Samuel Kapitel 1. Er hatte ja zwei Frauen. Und die Polygamie oder Vielweiberei ist ja auch noch in Afrika existent. Und ein Bruder hat mal Folgendes berichtet. Da brachte ein Mann seine Frau ins Krankenhaus. Und ungefähr nach einer Woche brachte er wieder eine Frau ins Krankenhaus. Na, wie sagt der Arzt, deine Frau ist doch schon hier. Ja, sagt er, ich habe zwei. Ach, sagt er, zwei Frauen, zwei Probleme. Und so ging es auch dem Elkana. Wir lesen das ja mal im 1. Buch Samuel. Und ab Vers 2. Und er hatte zwei Weiber, eine hieß Hanna, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und Hanna hatte keine Kinder. Und derselbe Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, dass er anbetete und opferte dem Herrn Zebaoth zu Silo. Daselbst waren aber Priester des Herrn Hophni und Phinehas, die zwei Söhne Elis. Und des Tages, da Elkana opferte, gab er seinem Weibe Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke. Aber Hanna gab er ein Stück traurig, denn er hatte Hanna lieb, aber der Herr hatte ihren Leib verschlossen. Und ihre Widersacherin betrübte und reizte sie sehr, darum, dass der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Also ging's alle Jahre. Wenn sie hinaufzog zu des Herrn Hause, betrübte jene sie also, so weinte sie dann und aß nichts. Und als ich das so las, dachte ich, vielleicht hat der Elkana schon manchmal ein bisschen mit Sorge immer auf diese Zeit geschaut. Jetzt kommt wieder die Zeit, wo wir hinaufgehen nach Jerusalem zum Tempel und ich gebe der Penina Opferstücke, ihren Kindern, und die Hanna, die wird wieder ganz traurig sein. Die wird wieder Herzeleid in sich tragen. Und so heißt es ja hier, so ging es alle Jahre diese Situation, die für ihn nicht einfach war, schwer gewesen ist. Aber liest doch mal für euch selbst 6, Vers 8 und dann sagt mir doch mal, welche Fragen der Elkana seiner Frau, die er so lieb hatte, stellte. Und welche Fragen stellte der Ehemann hier seiner Hanna? Warum weinst du? Also, da waren jetzt keine Worte. Hanna hat sich jetzt nicht geäußert, hat nichts gesagt. Aber der Ehemann, der sah, was los ist und fragt, warum weinst du? Weiter. Ja, warum ihr Herz so traurig ist. Auch das sah er, und noch eine Frage war da, ja, warum isst du nichts? Das hat er auch festgestellt, Sie zog sich zurück, kam vielleicht nicht zum Frühstück oder zu welcher Mahlzeit immer. Und da brauchte auch die Hanna ihm nichts sagen. Der Elkana war so aufmerksam, er sah es. Und so wollen auch wir gegenseitig aufmerksam sein und sehen, wie der Gesichtsausdruck des Gegenübers ist, welche Veränderungen treffe ich an. Und wenn du merkst, dass dein Ehemann oder deine Frau irgendwelchen Schmerz in sich trägt, dann frage doch mal nach. Und das ist manchmal eben so diese Sache, dass vielleicht der eine Ehepartner sehr verschlossen ist und der andere mag wieder viel offener sein, viel mitteilsamer sein, und dann könnte man den oder würde ich dem verschlosseneren Teil den Rat geben: öffne dich mehr. Sprich mir die Sachen an, die dich bewegen, dann weiß der andere besser Bescheid. Vielleicht merkt er das immer gar nicht so, wie er es merken sollte, was mit dir los ist oder was auch eben mit der Ehefrau los ist, wie hier in diesem Falle. Aber der Elkana sah es. Er fragte nach: warum ist dein Herz so traurig? Er sprach das Problem an. Und wir können es uns vorstellen, dass alleine deshalb, weil Elkana den Punkt ansprach und Fragen stellte, das für die Hanna schon alleine ein großer Trost war. Eine große Ermutigung. Mein Mann kümmert sich um mich. Er fühlt mit, er denkt mit, er sieht, was Sache ist und ist auch darüber nicht einfach so gleichgültig. Dann möchte ich noch ein anderes Beispiel hier wählen, und zwar schlagen wir mal auf aus dem 2. Samuel, Kapitel 6. Der König David hatte ja eine Tochter Sauls. Wie hieß die Tochter Sauls, die er als Ehefrau geheiratet hatte? Ja, Michal hieß diese Frau. Und nun wird uns hier in dem 16. Kapitel berichtet, im 6. Kapitel berichtet, ab Vers 16, dass die Lade zurückgebracht wurde. Und noch einmal im 2. Buch Samuel, Kapitel 6, Vers 16. Und da die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, guckte Michal, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David springen und tanzen vor dem Herrn und verachtete ihn in ihrem Herzen. David erfreute sich so sehr. Es war ein ganz besonderer Tag für ihn, dass endlich die Bundeslade nach Jerusalem gebracht wurde. Sie stand lange Zeit woanders, und er springt, so lesen wir hier, freut sich und tanzt. Aber die Michael, die schaut sich die ganze Sache an und war so unwillig darüber. Sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Und schon alleine der Punkt, der sollte nicht bei uns im Eheleben auftreten, dass man den anderen ja in dieser Weise verachtet. Der andere merkt das. Und wir wollen auch darauf achten, dass wir da vorsichtig sind. Und wir lesen weiter. Vielleicht liest mal aus der Mitte jetzt jemand. Vers 20 laut und deutlich. David kam hier freudig und nichts ahnend nach Hause. Er grüßt zu Hause seine Frau oder auch noch andere, die da anwesend waren. Und er grüßte sein Haus, heißt es hier. Also waren da wohl auch andere noch mit zugegen. Und eine andere Übersetzung sagt, er kommt, um sein Haus zu segnen. Und das war auch früher der Brauch der Patriarchen, die auch Priester ihrer Familien waren. Und du, lieber Bruder, du bist der Priester sozusagen des Hauses. Sorge dafür, dass Andachten gepflegt werden, dass man zusammen betet, dass das geistliche Leben vorangeht. Ist aber diese Bemühung bei dem Bruder nicht so zu finden, liebe Schwester, dann strenge du dich an und versuche, das aufrechtzuerhalten, auch zu Hause, das gemeinsame Gebet, diese gemeinsame Andacht auch mit den Kindern. Das ist wichtig und auch gut, dass auch in diesen Andachtszeiten manches angesprochen wird, vielleicht auch den Kindern gegenüber. Da kann man dann auch ein Schriftwort lesen und den Kindern sagen, seht mal, hier steht so geschrieben, dein Verhalten war heute so. Dann wird das frisch in Erinnerung gerufen und man kann das Kind durch diese gemeinsamen Andachten, besonders abends, sehr gut auf Dinge hinweisen, die da nötig sind zu erwähnen. Also David kommt ja ganz freudig nach Hause. Sein Herz, könnte man sagen, war überströmend vor Freude, dass die Bundeslade jetzt zurück nach Jerusalem gekommen ist. Aber Michael, die begegnete David so richtig tiefgründig ironisch, so herablassend. Und hier ist das Wort entblößt nach der Luther-Übersetzung auch so aufgeführt und John Wesley schreibt dazu in Bibelerklärung, durch Ausziehen der königlichen Kleidung und dass er einen levitischen Ephod, das ist also ein kurzärmiger Überzieher, der so an den Seiten so offen war oder so zusammengebunden wurde, dass er solch einen Teil angezogen hat, also die königliche Kleidung ausgezogen hat. Das ist die Erklärung von Wesley, die er dazu gab. Wie es auch immer gewesen sein mag, so richtig kann man das vielleicht nicht ermitteln. Aber auf jeden Fall fand Michael das Verhalten Davids, eines Königs, völlig unwürdig, dass ihn das zu sehr erniedrigte. Er war doch König und nun hebt sie das ja auch hervor, dass du da mit den Knechten da so rumhopst und so rumspringst, das passt nicht zu einem König. Und dabei dachte ich auch an, sie ist ja eine Königstochter gewesen. Sie kannte ja das Verhalten eines Königs auch von Kindheit an. Und so meinte sie, ein König darf sich nicht so sehr erniedrigen. Und das können wir uns doch ganz gut vorstellen. Da bekam die große Freude des Davids einen ganz, ganz großen Dämpfer, der so freudig nach Hause kam, so glücklich. Und jetzt eine solche kurze Aussage seiner Frau, das hat ihn doch wirklich getroffen. So sehen wir, auch ein Königshaus ist nicht von häuslichen Problemen oder Meinungsverschiedenheiten verschont. Auch damals blieben die Häuser, die Königshäuser, von solchen Sachen nicht verschont. Bitte lies dann weiter, Vers 21 und 22. Wir sehen hier in dieser Antwort, dass David ganz sachlich geantwortet hat. Nicht aus überschäumender Impulsivität, so jetzt irgendwas sagte, was nicht Hand und Fuß hatte, was vielleicht auch nicht zur Situation passte, sondern David erfühlte diesen Vorwurf und Tadel ganz gut. Und das mag auch manchmal so in der Ehe vorkommen. Du fühlst den Tadel ganz deutlich und weißt, was der andere damit gemeint hat. aber du selbst empfindest, es war, meine Handlung war richtig oder war in Ordnung. Es kommen manchmal falsche Vorwürfe, manche falsche Tadel, die nicht zutreffend sind. Und so auch hier, David, er war so demütig und war bereit, sich noch mehr zu erniedrigen. Er war bereit, noch einen tieferen Weg zu gehen. Also aus diesem Zusammenhang geht eigentlich hervor, dass der Michael ganz besonders da störte, so diese Gleichstellung des David mit den Knechten und Mägden. So hier ist der König und die Knechte und Mägde sind doch ganz weit unten, so dass die letzte Stufe des Volkes und da erniedrigst du dich so. Und David bezieht sich jetzt eben darauf, dein oder das Königshaus, das habe ich jetzt vom Herrn bekommen, von deinem Vater hat der Herr mir das gegeben und ich will noch geringer werden, denn also niedrig sein in meinen Augen. Und das ist ebenso wichtig. Sei demütig, gehe auch gerne den unteren Weg. Ich finde, das ist so wichtig in der Ehe. Aber da ist manchmal so dieser Stolz, der eine sagt was, ich kann da nicht nachgeben, sage auch was, aber warum nicht den unteren Weg gehen? Der Stolz spricht dann, wie hat mich mein Partner angesprochen? Wie hat er doch so reagiert, so grob? Und dann kommt der Teufel und versucht, das zu vergrößern, zu verschlimmern im Herzen. Aber vielleicht hilft dir das, bist du der Gedemütigte, und der andere Eheteil hat dich so unpassend behandelt, hat dich unnötigerweise getadelt. Und das trägt sich so hin, versuch's doch mal. Gehe du trotzdem hin, der du der Gedemütigte bist und gib deinem Ehepartner einen Kuss und umarme ihn und drück ihn schön lieb. Und dann mal sehen, was daraus wird. Ob die Sache doch, denke ich doch, dass das wieder alles aus der Welt geschafft wird. Die Erniedrigung in der Ehe ist ja manchmal ein sehr schwieriger Punkt, aber sich selbst zu erniedrigen, selbst demütig zu sein in der Ehe, das hilft, denke ich, oft viel weiter als so manche Eheberatungsstunden, dass man einfach den unteren Weg geht. Auf der Hinreise hatte ich ja Zeit und dann habe ich auf mein kleinen Ding da geguckt, hatte ich eine Predigt ohne Namen. Dann habe ich es angehört, das war eine Predigt von Schwester Abraham und sie sagt, sie hat das als Kind beobachtet. Da war eine Brücke und dann kamen zwei Ziegen aufeinander, aber da geht keiner zurück von den Ziegen, das machen die wohl nicht. Aber sagt sie, ja, wie wird es jetzt werden? Dann hat sich die eine Ziege unten hingelegt, niedergekniet und die andere ist über sie rübergetrampelt und jeder ist zum Ziel gekommen. Ist das nicht ein schönes Bild? Bücke dich ruhig und lass den anderen mal über dich hinweglaufen. So kommt ihr beide sicher und gut zum Ziel und da werden unnötige Konflikte so wunderbar vermieden. Und wenn vielleicht auch so wie hier eine Aussage mal getätigt wird von deinem Ehepartner, möglicherweise noch in Gegenwart eines Besuches, ich glaube, wenn derjenige, der ja vielleicht so ein bisschen unvorsichtig was gesagt hat, der wird es nachher selbst empfinden, hätte ich nicht sagen sollen. Und wenn der Besucher wohl alles beobachtet, der empfindet das dann auch. Ne? Da ist eigentlich die Schwester oder der Bruder zu weit gegangen, die hätte eigentlich stille sein sollen. Das empfinden andere auch. Wo derjenige nicht gut gehandelt hat, da braucht man manchmal gar nicht viel sagen und noch erwähnen. Aber weiter können wir hier auch sagen, Michael mischte sich in einer Sache ein, die sie gar nicht verstand. Und Michael fragte vorher nicht, warum hast du das so getan? Sondern sie brachte ein vorschnelles Urteil hervor und vorschnelle Urteile sind doppelt zerstörerisch. Also mische dich nicht in Sachen ein, wo du dich besser raushalten solltest. Und dann liest man ja hier im letzten Vers, und Michael, Sauls Tochter, hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes. So war das für sie ein schweres Los in der damaligen Zeit, kinderlos zu sein. Aber ich bei mir dachte, Gott ist Richter. Gott ist Richter auch in der Ehe. Und gehe den niedrigen Weg. Es wird dir zum Besten sein. Versuch doch jeder für sich selbst einfach biblisch zu handeln. Nicht auf das eigene Recht, auf die eigene Ehre zu bestehen, sondern den biblischen Weg zu gehen. Nun, wie verhält man sich bei Meinungsverschiedenheiten am besten? Konflikte sollte man durchaus ansprechen und nicht für sich behalten. In Sprüche 15, Vers 23 lesen wir, es ist einem Manne eine Freude, wenn er richtig antwortet, und ein Wort zu seiner Zeit ist sehr lieblich. Also hier wird speziell der Mann angesprochen, gilt sicherlich beiden Ehepartnern. Einmal der Punkt richtig antworten, das ist wichtig. Denn wenn der eine was sagt und du antwortest nicht sachlich und nur so aus deiner inneren Emotion heraus, aus dem starken Gefühl, ich empfinde das als Angriff und dementsprechend reagiere ich auch so und fahre alle Stacheln gleich aus, das kommt nicht gut an, sondern antworte richtig. Und dann ein Wort zu seiner Zeit geredet. Auch das, geliebt im Herrn, ist wichtig. Du kannst, wenn deine Frau was sagt oder dein Mann was sagt und es gefällt dir nicht und du spürst innerlich, also das macht mir sehr viel zu schaffen, dann sei vielleicht als erstes mal still und dann denk an das Wort, ein Wort zu seiner Zeit, wie heißt es weiter, ist sehr lieblich. Dann wird das besser rüberkommen und der andere wird es auch besser aufpassen. Also spreche Konflikte an und finde die richtigen Worte und nehme auch den richtigen Zeitpunkt. Und dabei möchte ich noch erwähnen und übertreibe nicht in den Antworten. Man neigt manchmal dazu, wenn einem etwas nicht gefällt, vielleicht das Wörtchen immer zu benutzen, ach immer machst du das so und dabei macht es gar nicht immer so oder auch er, dass man das so aus dem ersten Gefühl heraus zu sehr übertreibt mit der Häufigkeit. Das sollten wir dann auch lassen. Bei mir dachte ich so, wenn Wasser aufgewühlt ist, dann sieht man den Grund nicht, dann ist der ganze Schmutz aufgewühlt. Aber wenn man erstmal eine Weile wartet, dann lagern sich diese ganzen kleinen Partikel, der Schmutz lagert sich unten am Boden ab und dann ist klare Sicht. Also warte manchmal, bis die Wellen sich ein bisschen gelegt haben, dann klärt sich die Verstimmung. Aber wie bereits deutlich gehört gestern, man sollte die Sache vor dem Sonnenuntergang klären und sie nicht mitnehmen und eine unruhige Nacht haben. Das hatte ich auch schon angesprochen, wenn auch eine Sache auftritt, die einmalig ist bei deinem Partner, sehe darüber hinweg, aber wenn sie 10-mal hintereinander schon auftritt und einem das nicht so passt, dann sollte man sie auch ansprechen und sagen, lieber Mann, liebe Frau, mir gefällt das da so nicht, vielleicht könntest du das mal abstellen und lassen. Komme aber nicht immer gleich mit Vorwürfen oder Vorhaltungen, denn manchmal kommen Vorwürfe aus Vermutungen, die aber ganz falsch sind. Die Motive deines Ehepartners sind ganz anderer Art, nicht der Art, wie du sie vielleicht vermutest. Und da ist es am allerbesten, Fragen zu stellen, so wie Elkanah fragte. Also wir kennen Fragewörter, warum ist das so, wieso machst du das so, oder darf ich mal erfahren, warum du das so machst, dass man mit Fragen versucht, erstmal zu ermitteln, warum ist das so. Und wenn manchmal eine patzige Bemerkung kommen sollte, es ist doch gut, wenn man da so ein bisschen mit Fröhlichkeit darüber hinweggeht und jetzt auch diese Antwort oder diese Aussage nicht jetzt so ernst nimmt, sondern mit Fröhlichkeit auch antwortet. Bist du aber zu grob gewesen, dann entschuldige dich und gestehe auch deinen Fehler ein. Oder haben Frauen immer recht? Wie ist das eigentlich? Nein, schüttelt die Schwester mit dem Kopf. Es gibt da so ein ein Spruch mit so, in der englischen Sprache existiert das, weil das mit dem Wort rechts eigentlich so zweideutig ist. Rechts heißt, dieses Wort right heißt rechts und auch richtig, und dann ist so ein Pfeil nach links, Männer nach links, und dann ist so ein Pfeil nach rechts, weil die Frauen immer im Recht sind. Und das ist mehr so ironisch gemeint, das ist nicht immer zutreffend. Und das werden wir auch in der Ehe feststellen, mal hat der eine Recht, mal der andere Recht. Und niemand sollte für sich persönlich denken, ich bin immer im Recht. Und dabei erinnerte ich mich einer Situation, wir waren zu Besuch, ich weiß nicht mehr, was die Eheleute da gesprochen hatten. Auf jeden Fall sagt der Mann dann so ein bisschen, nicht so laut, naja, so, hat ja schon wieder recht, oder hast ja immer recht. Oder. So kam dann die Bemerkung, dann sieht man so manchmal, wie das Empfinden ist des anderen, der dann so die Aussage nicht jetzt so laut hervorbrachte, aber wo man merkte, wie das Empfinden jetzt so war bei dem Ehemann. Es ist gut, wenn man auch den Gegenüber fragt, was ihn so reizt oder was er oder sie erwartet, wie er das Gespräch empfindet und wie man vielleicht zukünftig besser miteinander sprechen sollte. Da wäre es auch gut, wenn man den Punkt vielleicht mal anspricht. Und ganz wichtig, dass man, wenn auch grobe Meinungsverschiedenheiten aufgetreten sind, dass man da nicht eigensinnig ist, oder wir kennen auch den Begriff bockig oder zickig sein, das ist ja jetzt so stark schon ausgedrückt, dass man sich nicht so verhält. Und wie traurig ist es in Ehe oder ist es bei Ehepaaren, die nach einer Meinungsverschiedenheit oder nach einem Problem sich gegenseitig vielleicht anschreien und dann Tage oder Wochen lang trotzig sind oder ein Teil und man kann kaum vernünftig mit dem anderen sprechen, und da helfen ja sozusagen alle guten Ratschläge nichts. Wo man so handelt, da stimmt es im Herzen nicht, da muss der Mensch Buße tun. Da muss er wieder einen neuen Grund legen, wenn man so reagiert, dass man da wochenlang nicht miteinander spricht und nicht in lieber Weise mit dem anderen oder mit der Familie überhaupt umgeht. Wir lesen da im Kolosser 3, Vers 13. Die Verse sind so schön, ich lese auch Vers 12 dazu. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, und vertrage einer dem anderen und vergebet euch untereinander, so jemand Klage hat wider den anderen, gleich wie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. So soll es sein und nicht anders. Natürlich kann man auch einen anderen Weg einschlagen, und wenn eine Meinungsverschiedenheit war, vielleicht auch eine grobe, dass man sich zurückzieht und auch in der Weise zurückzieht, wie es nicht sein soll. Wir hörten es auch gestern Abend, wie Paulus schreibt, dass auch die Eheleute sich nicht einer dem anderen entziehen soll, es sei denn zum Gebet. Und nicht um den anderen vielleicht so sagen, so jetzt kriegst du eine Lektion von mir, dann ziehe ich mich so in der Weise zurück, wie Gottes Wort es verbietet zu tun. Aber wenn man dieses Wort beachtet, was hier geschrieben steht, und wenn auch mal was in der Ehe vorkommt, dann liest mal 1. Korinther 13 oder liest diesen Abschnitt aus Kolosser 3 und lasst es zu euch reden, so vielleicht auch jeder persönlich für sich, und da dürfte es nicht lange dauern, bis auch alle Probleme wieder behoben sind und ihr einander erinnert werdet, wie war es mit der Freundlichkeit, wie war es vielleicht mit meiner Sanftmut oder Geduld, aber auf jeden Fall vertraget euch untereinander, das ist so wichtig. Und da muss man ja auch mal was sagen und auch mal sagen, vergib mir das, verzeih mir das, ich war zu grob oder zu übereifrig, dass das ausgeräumt wird, und denkt daran, Christus hat euch vergeben, so sollen auch wir vergeben. Also so habe ich einige Punkte auch hier erwähnt, wie man auch Probleme oder wie man sich verhalten soll bei Meinungsverschiedenheiten. Nur so noch zum Schluss ein Gedanken, lobe auch deinen Partner. Wenn dir etwas gefällt, lobe ihn auch in Gegenwart anderer. Das tut auch der Schwester gut, das tut dem Bruder gut in der Ehe, wenn man auch ein Lob mal ausspricht. Und die goldene Lebensregel, die Christus gelehrt hat, die kennen wir doch hoffentlich alle. Und wie heißt die aus dem Lukas-Evangelium? Ja, also was ihr wollt, was euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Lukas 6, Vers 31, bekannt als die goldene Lebensregel. Und auch dieser Punkt, wenn wir den beachten in der Ehe, dann wäre auch schon manches behoben. Mancher Punkt brauchte gar nicht mehr erwähnt werden. Eine andere Übersetzung sagt, behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Und das betrifft als erstes doch in der Ehe zu. Behandle deine Frau, behandle deinen Mann so, auch wie du behandelt werden möchtest. Tue dein Bestes und in der Begegnung mit dem anderen, im Reden, in Worten, in Freundlichkeit, auch in Höflichkeit. Es wird auch geschätzt von den Schwestern, wenn die Brüder höflich sind und zuvorkommend. Der Hilfsbereitschaft, im Entgegenkommen, im Respekt, auch in der Wertschätzung. Das alles wollen wir noch mehr oder besser praktizieren. Wir können alle noch dazulernen. Auch ich persönlich weiß, dass ich noch das ein oder andere dazulernen kann. Und so möge Gott auch einem jeden darin helfen. So, das ist das eine. Jetzt habe ich da noch so 10 Tipps für effektive Konfliktlösung. Möchtet ihr die noch hören oder ist das jetzt schon lang genug? Möchte ich sie noch vorlesen? Das ist also am allerwenigsten mein Produkt. Das habe ich so auch mir mal schicken lassen. Dazu lese ich aber Prediger 10, Vers 4 nochmal als Grundlage dafür. Prediger 10. Vers 4, wenn eines gewaltigen Zorn wieder dich ergeht, so lass dich nicht entrüsten, denn Nachlassen stillt großes Unglück. Also dieses Nachlassen, dieses Nachgeben stillt großes Unglück, stillt auch manche weitere Wortwechsel. Also Punkt 1, reagiere nicht gleich. Das ist nicht einfach, weil wir aus biologischer Sicht dazu neigen, zu kämpfen oder zu fliehen. Manchmal ist das Stille Sein außerordentlich effektiv. Also das Stille Sein, und auch Gott sagte schon zum Volke Israel, durch Stille Sein und Hoffen würdet ihr stark sein. Punkt 2. Antworte mehr aus Traurigkeit und nicht aus Ärger. Wenn wir ärgerlich antworten, können wir Menschen abschrecken und sie gehen in die Verteidigung, also wie beim Igel, zusammenrollen, alle Stacheln raus, hier bin ich, jetzt fass mich mal an. So soll das also nicht sein. Antworte mir aus Traurigkeit und nicht aus Ärger. Erstelle keine Dreiecksaufnahmen. Als ich das so las, das war auch für mich neu. Triangulation mit einem Fremdwort gesagt, also keine Dreiecksnahme aufnehmen. Das bedeutet, dass du nicht direkt mit der Person sprichst, mit der ein Konflikt besteht, und du eine dritte Person hinzuziehst. Angenommen, man wohnt in einem Haus zusammen mit den Schwiegereltern, und so ist es bei uns, und ich hätte da ein Problem mit der Frau und würde jetzt zur Schwiegermutter gehen und meine Klage dort erheben oder zum Schwiegervater. Das soll also nicht sein, dass man jetzt auch woanders noch hingeht, noch einen Dritten mit einbezieht. Und das kann so sein, dass der ein oder andere das macht und die Sache klärt sich vielleicht noch am gleichen Tag und aller Schaden wird aufgehoben, vergeben, und dann steht man nachher da und denkt, Mensch, warum habe ich das überhaupt da mit dem Schwiegervater oder mit der Schwiegermutter noch angesprochen oder vielleicht noch mit der leiblichen Schwester, wer auch immer die dritte Person sein mag. Das ist dann so besser, man lässt es. Bring es zu Gott und dass er auch die Herzen bewegt und vermeide es, noch eine dritte Person mit hineinzuziehen. Viertens, ein Konflikt ist weder schlecht, Unrecht, noch ein Zeichen von Versagen oder Scheitern. Wir sind Menschen. Wir ziehen uns zurück und handeln manchmal wie Kinder. Also aus Konflikten können wir auch lernen und dann sollten wir den auch manchmal so betrachten, dass er weder schlecht noch Unrecht ist, also eine Meinungsverschiedenheit oder verschiedene Ansichten. Fünftens, bevor du sprichst, frage dich, ist es gut, ist es freundlich, ist es notwendig, ist es wahr? Die Fragen können wir uns vorher stellen. Sechstens, sei konkret über das, was du sagen willst. Manchmal wollen wir, dass Menschen auf ahnender Weise wissen sollen, was wir brauchen, ohne dass wir es sagen. Also das hatte ich vorhin schon angesprochen, diese Offenheit, dass man offen sagt, was man wünscht. Zum Beispiel, ich brauche von dir eine Entschuldigung, weil du mich mit einem Schimpfnamen beleidigt hast. Oder ich muss an diesem Wochenende alleine sein, um nachzudenken. Oder ich brauche einfach eine Umarmung und nicht eine Erklärung. Das sind so Dinge, die vielleicht hilfreich sein könnten. Siebtens, sei bereit, loszulassen und neu zu starten. Das heißt, die Sorgen und Gedanken, die sich immer wieder mit dem Konflikt beschäftigen, loszulassen. Da wollen wir nicht vergessen, dass der Teufel listig ist. Und wenn da ein Problem ist, er versucht, das in uns aufzubauschen und das immer größer werden zu lassen. Und wenn du dich nachher mit der Frau wieder versöhnt hast oder mit deinem Mann, im Nachhinein denkt man noch, eigentlich hätte man das gar nicht ansprechen sollen, so groß, so schlimm war es nun auch wieder nicht. Aber sei auch bereit, es loszulassen und, wie man so sagt, zu vergeben und zu vergessen. Sei für die Einsicht dankbar, die dir der Konflikt brachte. Beim Nachdenken schaue auf den guten Teil der Lektion, was du lernen konntest, und zwar über dich, wie du dich vielleicht besser hättest verhalten sollen. Noch einmal der Satz, beim Nachdenken schaue auf den guten Teil der Lektion, was du lernen konntest, und zwar über dich, die andere Seite aus der Beziehung oder dem Leben im Allgemeinen. Also was man da Gutes draus lernen konnte, darüber denke nach. Neuntens, genieße die Vertraulichkeit der erneuerten Verbindung aufgrund der Versöhnung. Also wenn da was war, dass man vergibt, sich versöhnt und alles ist vergessen und wie wir auch vorhin hörten, einen Neustart zu machen. Viele haben ja einen Computer und manchmal klemmt die Kiste einfach und will nicht. Dann drückt man einfach unten auf Reset oder schaltet ihn ganz aus und macht ihn an und dann funktioniert es wieder. Geht es wieder alles, wie es vorher war, und so ist es manchmal auch hier, dass man in der Weise einen Neustart macht, wenn man das so bezeichnen darf. Genieße die Vertraulichkeit der erneuerten Verbindung aufgrund der Versöhnung. Ein Konflikt ist wie ein Feuer. Solange es unbewacht bleibt, kann es zerstörerisch wirken. Der Konflikt kann die Wärme und Hitze fördern, wenn damit effektiv umgegangen wird. Also wenn man in richtiger Weise damit umgeht, dann kann es im Eheleben zur Förderung dienen, zur Besserung, eine Hilfe zum Wachstum, zum Zusammenleben. Aber wenn das Feuer außer Kontrolle gerät, wirkt es einfach zerstörerisch. Und zehntens, begreife, dass niemand perfekt ist und es ist ein lebenslanger Prozess, um eine effektive Konfliktlösung zu erlernen, also eine gute Konfliktlösung zu erlernen. Die Arbeit an der Konfliktlösung ist ein Zeichen von Reife und auch von Aufrichtigkeit und von Charakter. Man lernt es auch mit Konflikten umzugehen in der Ehe. Am Anfang geht es manchmal nicht so gut und kann manchmal vor großen Problemen oder zu großen Problemen führen. Aber Geschwister, haltet euch nach Gottes Wort. Die Liebe, das Vergeben, die Demut, was so erwähnt wurde, das hilft am besten, Probleme, Konflikte zu überwinden. Und dass man einfach nach Gottes Wort lebt und handelt, das erwartet der Herr von uns. Und zum Schluss auch dieser 10 Punkte, es gibt auch Themen, die einen Streit einfach nicht wert sind und die du getrost übersehen kannst. Die berühmt offen gelassene Zahnpastatube gehört dazu. Dein Partner ist, wie er ist, und mit Liebe lässt sich manche nervende Eigenart in eine liebenswerte Angewohnheit betrachten. Manche Charaktereigenschaften sind da, man ermahnt sich gegenseitig, erwartet oder erhofft, dass der andere sie abstellt, aber man wartet manchmal vielleicht schon recht lange. Also ist es auch dann die Sache des anderen, das zu akzeptieren, mit gutem Beispiel voranzugehen. Andererseits wollen wir uns auch sagen lassen, und der Punkt ist mir auch wichtig geworden, den ich mal las, lass schlechte Angewohnheiten nicht mit dir alt werden. Es gibt so Angewohnheiten, die jeder hat, und wir werden ermahnt von der Frau oder von den Kindern, die Angewohnheiten zu lassen, und man betet auch im Stillen darüber, Gott, hilf mir, das oder jenes mehr abzustellen, besser darüber zu wachen. Und Gott hilft doch auch. Und manche Angewohnheiten, das muss man ja sagen, wenn sie bleiben und der Mensch älter und älter wird, das ist dann schon manchmal wirklich nicht leicht, dann im Umgang mit solchen Charaktereigenschaften fertig zu werden. Aber wir dürfen in jedem Falle immer wieder beim Herrn Gnade erbitten, er stärkt uns und hilft uns, und ich wünsche euch auch für die Familie und für das Familienleben und im Eheleben alles gut und das Beste, dass es doch nach dem Willen des Herrn ausgerichtet sei. Amen.